HR Info. Kultur.
Mit Christian Sprenger.
Wenn die Publikum hat einen Hitchcock-Film vorher gesehen, sagt zum selbst, ich weiß, was kommt next. Und Hitchcock sagt, so, warten Sie einen Moment. Dann ist eine verschiedene Idee kommt, eine neue Idee. Und das ist die Schwierigkeit. Das ist Hitchcock gegen das Publikum. Ist ein Spiel.
Ja, dieses Spiel hat Alfred Hitchcock offenbar gewonnen. Vor 120 Jahren ist der Regisseur zur Welt gekommen, einer der einflussreichsten Filmemacher des 20. Jahrhunderts. Seine Ideen, sein Handwerk werden immer noch in aktuellen Produktionen ganz selbstverständlich eingesetzt. Was das Besondere am Handwerk Hitchcocks war, wer der Mann hinter dem Regisseur war und wie er heute gesehen wird, darum soll es gehen in dieser Ausgabe der HR Info Kultur. Alfred Hitchcock ist am 13. August 1899 in London geboren worden. Am 29. April 1980 ist er in Los Angeles gestorben. Der Mann hat also in komplett anderen Zeiten gelebt, wie wir sie heute haben. Klar, Hitchcock war ein genialer Filmemacher, aber er war alles andere als genial, wenn es darum geht, wie er mit einigen seiner Schauspielerinnen umgegangen ist. Katharina Wilhelm hat einen kritischen Blick auf das Leben Alfred Hitchcocks geworfen.
Guten Tag, ich bin Alfred Hitchcock und ich möchte Ihnen gern etwas über meinen neuesten Film erzählen. Er heißt Marnie.
Das ist Alfred Hitchcock in einem seiner Filmtrailer. Marketing und Selbstinszenierung waren etwas, was Hitchcock ebenso meisterhaft beherrschte wie das Regiehandwerk. 1964, als Marnie in die Kinos kommt, war Hitchcock weltberühmt. Auch weil er es verstand, sich selbst zu vermarkten. Er, der glatzköpfige Engländer mit Doppelkinn und rundem Bauch. Mit seinem typischen englischen Humor erzählte er gerne seinem Publikum, um was es in den Filmen ging.
Hier geht es um zwei sehr interessante Menschen. Um einen Mann und eine Frau. Man könnte Marnie ein Sexmysterium nennen.
Alfred Hitchcock war ein Genie. Er prägte die Filmgeschichte wie kein anderer. Darin sind sich eigentlich alle Experten einig. Doch das Genie hatte noch eine andere Seite. Eine, die ihn im Zuge der MeToo-Bewegung in ein neues Licht rückte.
When you have an obsession over someone, it is a terrible thing to be the object of that obsession.
Ich war das Objekt seiner Obsession, erzählt Schauspielerin Tippi Hedren, Jahrzehnte nach ihrer Zusammenarbeit mit Hitchcock. Hitchcock, der eine ausgesprochene Schwäche für blonde Schauspielerinnen hatte, quälte sie ihrer Aussage nach regelrecht auf dem Filmset zu Die Vögel. Er band dabei kleine Spatzen an die fest, um die Vögel aggressiv zu machen. Hitchcock hatte Tippi Hedren entdeckt und gleich für 7 Jahre unter Vertrag genommen. Im Vertrag war geregelt, wie sie sich in der Öffentlichkeit benehmen sollte, was sie anzuziehen hatte. Hitchcock, der im filmischen Schaffen kontrollsüchtig war, ließ seinen Perfektionismus auch an der Schauspielerin aus. Wohl auch, weil er sich von ihr angezogen fühlte.
Boy, you don't want to get in be alone in the room with him.
Man wollte nicht alleine mit ihm in einem Zimmer sein, erklärte Hedren in einem Interview mit dem Sender CBS. Auch andere Schauspielerinnen soll Hitchcock mindestens belästigt haben. Legendär sind die Gucklöcher, mit denen er angeblich Blicke in die Garderobe seiner Akteurinnen werfen konnte. Ans Tageslicht kommt das alles lange nicht. Erst der Film The Girl thematisiert 2012 die belastete Beziehung zwischen Hedren und Hitchcock. Es war eine Beziehung geprägt von Missbrauch. Das ist so traurig, denn eigentlich arbeitete ich ganz gerne mit ihm. Weil Hedren nicht gefügig war, verschlechterte sich die Situation am Filmset zu Marnie. Es kommt zum Bruch und Hitchcock sorgte dafür, dass die Schauspielerin keine neuen Rollen in Hollywood bekommt. Aber auch für den gefeierten Hitchcock markierte Marnie einen Wendepunkt. An die vorangegangenen finanziellen Erfolge kann er nach 1964 nicht mehr ohne weiteres anknüpfen. Wie kann man das Werk des Regisseurs in diesem Kontext bewerten? Diese Frage stellt sich Hollywood nicht nur im Zusammenhang mit Hitchcock. Auch die Filme von Kevin Spacey und anderen Künstlern, denen sexueller Missbrauch vorgeworfen wird, lassen viele Filmfans ratlos zurück. Kann man das Werk vom Autor trennen? Hedren hat darauf eine Antwort gefunden. Ja, sie könne das, sagt sie.
He was a very talented man. Did incredible things.
Zu Hause auf ihrer Farm bei Los Angeles soll Hedren übrigens einen Vogelkäfig haben. Innen drin eine Miniaturausgabe von Alfred Hitchcock.
Ja, die Zeiten ändern sich langsam, aber sicher. Spätestens MeToo hat einiges bewirkt. Die Schauspielerin Tippi Hedren kann den Autor vom Werk trennen, sagt sie. Und wir schauen, nachdem wir uns gerade den Mann angeschaut haben, sein Werk an. Die Musik zu einer der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte. Der Mord unter der Dusche aus Alfred Hitchcocks Klassiker Psycho. Filme wie Die Vögel, Der unsichtbare Dritte, Das Fenster zum Hof oder eben Psycho gehören zu dem erfolgreichsten, was die Filmgeschichte hergibt. Auch heute noch werden Hitchcocks Erfindungen und Tricks in Filmen benutzt, um Spannung zu erzeugen und Geschichten zu erzählen. Wir haben in HR Info mit Daria Berten, Kuratorin des Deutschen Filmmuseums Frankfurt, gesprochen und sie gefragt: Was hat Alfred Hitchcock anders als andere gemacht, damit seine Filme auch nach Jahrzehnten noch als Klassiker bekannt sind und immer wieder angeschaut werden?
Hitchcock konnte einfach unheimlich gut visuell erzählen. Er hat wirklich sehr, sehr viel Wert auf seine Bildsprache gelegt. Das heißt, er hat nicht einfach nur Dialoge abgefilmt, sondern er hat wirklich filmisch vermittelt und eine klare, sehr unprätentiöse Bildsprache verwendet. Und das Zweite ist, was ganz besonders wichtig ist, wir können immer noch anknüpfen an die Gefühle, von denen er in seinen Filmen ausgeht. Also wenn ich mir heute als junge Frau Rebecca ansehe, dann kann ich immer noch nachspüren, wie sich die Protagonistin in dem Film gefühlt haben muss, wie sie fehl am Platz war, wie sie umgeben war von Leuten, die sie verunsichern wollten. Und ich glaube, das macht Hitchcocks Werk eben so bezugsfähig, dass wir diese Ängste eben spüren können, auch viele Jahre später noch.
Ja, Hitchcock gilt ja wegen seines Stils bis heute als einer der einflussreichsten Filmregisseure. Gibt es denn typische Hitchcock-Stilmittel, die wir heute ganz selbstverständlich noch immer in aktuellen Filmen sehen?
Ja, die gibt es ganz sicherlich. Also eines der bekanntesten wird das Suspense sein. Man nennt ihn ja auch den Meister des Suspense, einer Technik, die zur Spannungserzeugung dient und die er selber immer beschrieben hat mit dem Beispiel von der Bombe und in Abgrenzung zur Überraschung, zum Schock. Also er selber hat eben beschrieben, wir können eine Filme entweder so sehen, dass wir einen Dialog gezeigt bekommen, zwei Menschen sitzen am Tisch und plötzlich geht eine Bombe hoch, plötzlich explodiert etwas, der Zuschauer ist dann geschockt, hat für 15 Sekunden diesen Überraschungseffekt erlebt, oder wie er das eben immer umgesetzt hat, wir erfahren bereits vorher wir bekommen ein Vorwissen, einen Vorsprung vor den Protagonisten im Film. Also wir wissen, unter diesem Tisch befindet sich eine Bombe, die Bombe wird um 13 Uhr explodieren, wir sehen eine Uhr im Bild ticken, wir wissen, es ist noch 3 Minuten und plötzlich kann der banale Dialog für Spannung sorgen, für minutenlange Spannung, und dieses Mittels hat er sich sehr bedient.
Hitchcock ist ja auch bekannt für seine sogenannten Cameo-Auftritte. Also er taucht in seinen Filmen immer mal kurz auf, sagt nichts und ist wieder weg. Ein Running Gag war das. Wie ist es dazu gekommen?
Also dazu gibt es unterschiedliche Erzählungen und Interpretationen. Das heißt, auf der einen Seite, er hat eben in seinen frühen Filmen gar nicht genug Statisten gehabt, sondern hat dann eben selbst so kleine Lückenfüller-Auftritte erledigt oder seine Crew diese Auftritte erledigen lassen, und dann hat sich das so eingebürgert und er wusste irgendwann, seine Zuschauer warteten regelrecht darauf, sodass er das immer weiter gemacht hat und irgendwann diese Auftritte dann an den Anfang seiner Filme legen musste, um sicherzustellen, dass man auch noch auf die Handlung des Films achtet und nicht nur darauf wartet, endlich Alfred Hitchcock durchs Bild laufen zu sehen.
In Alfred Hitchcocks Filmen haben Schauspielerlegenden wie Grace Kelly, James Stewart, Anthony Perkins, Cary Grant oder Ingrid Bergman gespielt. Inwieweit hatte das denn Einfluss auf seinen Erfolg?
Ich glaube, da muss man sehr unterscheiden zwischen den Phasen des Hitchcock'schen Werks. Also in seiner ersten Zeit hat er sicherlich nicht allzu viel Einfluss nehmen können, und auch in Amerika unter Star-Produzent David O. Selznick hat er sicherlich nicht die Entscheidung getroffen, mit wem er arbeitet. Später dann konnte er solche Entscheidungen treffen und hat sehr zurückgegriffen auf Stars, die sich schon einen Namen gemacht hatten. Also Stars eben wie die von Ihnen genannten, die bereits Academy Awards gewonnen hatten, die ein eigenes Image mitbrachten. Und das setzt er sehr gut ein in seinen Filmen, weil er dieses Image eben zur Identifikation nutzte. Also die Figuren brachten etwas mit, was den Zuschauer sofort wie für einen Verwandten hat fühlen lassen, wie für einen guten Bekannten. Und das hat ihm für seine Spannungserzeugung und für die Identifikation eben stark geholfen. Und das spüren wir ebenfalls bis heute.
Hitchcock zählt heute noch, fast 40 Jahre nach seinem Tod, zu den bekanntesten zeitgeschichtlichen Persönlichkeiten. Es gibt viele berühmte Filmregisseure, aber Hitchcock scheint fast jeder zu kennen. Warum ist das so?
Also das eine ist sicherlich, dass Hitchcock selbst der Meinung war, dass der Regisseur die wichtige Figur für die Vermarktung der Filme sei. Also er selbst fand, Schauspieler kommen und gehen, aber der Regisseur, der steht für die Qualität des Werks. Das heißt, er hat selber auch viel getan, um sich zu vermarkten. Er hat schon als junger Mann eine eigene Firma gegründet, die sich nur sozusagen um die Vermarktung seiner Person kümmerte. Und dann eben die eben bereits genannten Cameo-Auftritte, die ihn auch physiognomisch präsent machten. Also das heißt, wir wussten, oder die Zuschauer damals wussten, wie Alfred Hitchcock aussieht. Wir wissen das bis heute. Dann hat er später in Fernsehserien Auftritte gehabt, die ihn noch viel berühmter machten, auch für ein Publikum, das vielleicht seine Filme gar nicht so sehr im Kino gesehen hatte. Aber er hat in diesen Fernsehserien eben in seinen Anmoderationen sich sehr als selbstironische, witzige, charmante Person generiert, die im Gedächtnis geblieben ist.
Frau Berten, er hat ja auch fließend Deutsch gesprochen. Was hat ihn mit Deutschland verbunden?
Alfred Hitchcock sprach fließend Deutsch, weil er in Deutschland gelernt hat. Er hat in Deutschland seine allerersten Filme gedreht, 1924, damals noch nicht als Regisseur, sondern als Filmarchitekt. Und damals konnte er noch kein Wort Deutsch und hatte einen Kollegen, der kein Wort Englisch sprach. Die beiden hatten sich mit dem Bleistift verständigt sozusagen. Also sie malten Bilder und er lernte dann die Begriffe dazu. Das ist eine Tür, das ist eine Mauer, bis zu seinem ersten Satz, wo ist mein Hut? Und diese Geschichte, die können wir heute noch nachverfolgen in einem Interview von 1966 mit dem HR. Damals hat er die ganze Geschichte erzählt beim Frankfurter Stammtisch. Und da können wir eben hören, dass er bis eben in seine späten Jahre Deutsch als Sprache für sich beibehalten hat, auch weil er weitere Bezüge hatte zu Deutschland. Er hat visuell sich viel abgeguckt von den deutschen Expressionisten zum Beispiel.
Sagt Daria Berten, Kuratorin beim Deutschen Filmmuseum Frankfurt. Und wir hören uns kurz mal an, wie Hitchcock im erwähnten Frankfurter Stammtisch 1966 von seinen ersten Deutscherlebnissen gesprochen hat.
Mein erster Tag in die Ufa Studios, ja. Neubabelsberg, meine Draftsman, what do you call Draftsman?
Zeichner.
Zeichner. Die Name war Asmus. Mhm. Und er kann nicht Englisch sprechen, ich kann nicht Deutsch. Kein Wort. Ja. Und man hat mit dem Bleistift zum Sprechen. Ja. Er sagt, das ist ein Tür. Mhm. So, eine Mauer. Ja. Und die Ende des Tages, ich gucke in die Zimmer und guck zuerst. Er sagt zu mir, wo ist mein Hut?
Alfred Hitchcock beim Frankfurter Stammtisch vom Hessischen Rundfunk 1966. Das typische Fernsehsetting dieser Jahre war auch hier gegeben. Vier ältere Männer in Anzügen trinken Wein und rauchen, bis das Studio zugequalmt ist. Hitchcock konnte mit Bildern Geschichten erzählen. Er hat zu den Bildern aber ganz wichtig und wie man heute weiß, sehr richtig Musik eingesetzt. Wie er das gemacht hat, sagt uns Nick Sternitzke.
Das perfekte musikalische Setting für einen Auftragsmord. Knapp 10 Minuten dauert die Szene in der Royal Albert Hall aus Hitchcocks Der Mann, der zu viel wusste. Sein Hauskomponist Bernard Herrmann mimt den Dirigenten vor der Kamera. Gespielt wird die Storm Clouds Kantata von Arthur Benjamin. Und darum geht's. Ein Killer soll einen ausländischen Premierminister in der Loge erschießen, und zwar mit dem Beckenschlag. Alfred Hitchcock hat den Todeszeitpunkt ganz präzise festgelegt.
Auf die Idee mit dem Beckenschlag hat mich eine Witzzeichnung gebracht. Sie hieß The One-Note Man. Und die Geschichte dieses kleinen Mannes, der auf den Augenblick wartet, wo er eine einzige Note zu spielen hat, hat mich inspiriert zu diesem Suspense.
Die kleinen, überlegten Handgriffe des Schlagzeugers, das Becken muss schließlich perfekt in den Händen liegen, steigern die Spannung. Auskomponierter Thrill für die Nerven. Das Orchester drückt mächtig auf die Tube. Und dann? Doris Day handelt ganz intuitiv. Sie hat den Attentäter bemerkt, kreischt und verhindert das Schlimmste. Grund zum Schreien gibt es für die kühle, wasserstoffblonde Schönheit Kim Novak dagegen nicht. In Vertigo verdreht sie dem armen James Stewart in gleich 2 Rollen den Kopf. Er gerät in einen Strudel aus Wahnsinn und Wollust. Eine Obsession, für die Bernard Herrmann ein laszives Liebesthema entwickelt hat, das sich immer wieder aufstaut, bevor es sich endlich in einer leidenschaftlichen Ekstase entlädt. Aufschäumende Sinnlichkeit. 1960, nur 2 Jahre nach Vertigo, lüftet Bernard Herrmann seinen Kompositionsstil kräftig durch. Hitchcocks neuester Streich, Psycho, verlangt nach einem Soundtrack der anderen Art. Das Budget für den Film ist knapp. Statt großem Studioorchester steht Herrmann nur ein Streichorchester zur Verfügung. Janet Leigh, mit kurzen und verwegen zerzausten blonden Locken, wirft ihr eng geschnittenes Kleid auf den Boden des Motelzimmers. Vor dem Abendessen will sie noch duschen.
Wir haben 7 Tage gebraucht, die Szene zu drehen, und wir hatten für 45 Sekunden Film 70 Kamerapositionen. Selbstverständlich berührt das Messer nie den Körper, das ist alles beim Schnitt gemacht worden.
Der Duschmord. Janet Leigh, die Protagonistin, wird plötzlich aus dem Film herausgemordet. Der Bruch mit jeder Drehbuchkonvention braucht auch ein neues musikalisches Vokabular. Bernard Herrmann schichtet Töne übereinander, die zusammen keine Harmonie mehr bilden, mehr Geräusch sind als Musik. Messerscharfe Streicherattacken. Hitchcock und Herrmann schreiben Kinogeschichte, auch mit ihrem nächsten Projekt. Die Vögel, 1963, fällt besonders dadurch auf, dass es keinen Soundtrack gibt. Herrmann steht aber beratend zur Seite, bei allem, was klingt. Egal, ob elektronische Vogelstimmen, Stille oder singende Kinder. Mit jeder neuen Strophe ihres Abzählreims wächst die Anzahl der Krähen vor dem Schulgebäude bedrohlich. Das Beängstigende, man hört die Vögel nicht. Noch nicht.
Wir müssen die Kinder irgendwie in Sicherheit bringen. Ich möchte, dass ihr euch absolut ruhig verhaltet. Niemand spricht ein Wort, bis ich sage, los. Und dann rennt ihr so schnell ihr könnt. Habt ihr das alle verstanden?
Hitchcock und Herrmann sprechen jeder auf seine Weise dieselbe künstlerische Sprache, sind aber nicht auf ewig Partner in Crime. Wegen einer Meinungsverschiedenheit bei Der zerrissene Vorhang feuerte Hitchcock seinen Komponisten. Dann fand er andere großartige Musiker, aber keinen, mit dem er so beständig arbeiten konnte wie mit Bernard Herrmann. Beständig blieb nur Hitchcocks Gespür für den Sound eines Films. Music to be murdered by.
Es gab aber auch sowas wie Hits in Hitchcocks Filmen. Cole Porter hat für Marlene Dietrich das Stück The Laziest Girl in Town geschrieben, das sie in dem Film Die rote Lola von 1950 singt und danach immer wieder bei ihren Auftritten in Nachtclubs auf die Bühne gebracht hat. Hier eine berühmte Version aus dem Café de Paris in London, aufgenommen 1954.
This is a song from a picture I made over here. For Hitchcock. It's not 'cause I shouldn't, it's not 'cause I wouldn't, and you know, it's not 'cause I couldn't, it's simply because I'm the laziest girl in town. My poor heart is aching to bring home the bacon, and if I am alone and forsaken, it's simply because I'm the laziest gal in town. Though I'm more than willing to learn how these gals get money to burn, every proposition I turn down, way down. It's not 'cause I shouldn't, it's not 'cause I wouldn't, and you know, it's not 'cause I couldn't, it's simply because I'm the laziest girl in town. Nothing ever worries me, nothing ever hurries me, I take pleasure leisurely, even when I kiss. But when I kiss, they want some more, and wanting more becomes a bore.
It isn't worth the fighting for. So I tell them this. It's not 'cause I shouldn't. It's not 'cause I wouldn't. And you know. It's not 'cause I couldn't. It's simply because I'm the laziest.
Marlene Dietrich singt The Laziest Girl in Town aus dem Hitchcock-Film Die rote Lola. Aufgenommen ist das Stück live im Café de Paris in London am 21. Juni 1954. Vor 120 Jahren ist Alfred Hitchcock auch in London zur Welt gekommen. Wir haben uns in London umgeschaut. Sylvia Tieks hat sich aufgemacht, um zu sehen, was von dem Filmregisseur heute noch zu finden ist.
Vor 90 Jahren dürfte es deutlich ruhiger gewesen sein in der Cromwell Road im Londoner Stadtteil Kensington. Heute dröhnt hier der Verkehr. Die Nummer 153 aber hat sich kaum verändert. Ein stolzes, helles Reihenhaus. Imposante Säulen, Stuckfassade, rot gestrichene Tür. An der linken Hauswand hängt eine blaue, runde Gedenkplakette. Sir Alfred Hitchcock, Filmregisseur, lebte hier von 1926 bis 1939. Seine Tochter Patricia wurde hier geboren und sie hat schöne Erinnerungen an das Familienleben mit ihrem Vater in der Cromwell Road.
He was totally different. He had an incredible sense of humor. I was brought up with a sense of humor and also never to take things too seriously.
Er hatte einen großartigen Sinn für Humor. So bin ich aufgewachsen. Nie die Dinge zu ernst nehmen, erzählte Patricia Hitchcock vor 20 Jahren zum 100. ihres Vaters, als sie die Gedenkplakette in der Cromwell Road enthüllte. Touristen fragen heutzutage eher selten nach dem Haus, erzählt der Concierge im Marriott Hotel nebenan. Vielleicht, weil sie Hitchcock eher in Hollywood verorten?
You know, I'm a Londoner.
Ich bin ein Londoner, erklärte Sir Alfred stolz im BBC-Interview anno 1959. Da lebte er zwar schon längst in Kalifornien, aber er hatte seine Geburtsstadt nicht vergessen und die ihn auch nicht. Bis heute ist das so. Auch an einem Gebäude der ehemaligen Gainsborough Filmstudios hängt eine Erinnerungstafel für Hitchcock. Hier drehte er frühe Werke wie Der Mieter und Eine Dame verschwindet. Muss man diese und andere Filme von Hitchcock heute noch kennen, wenn man das Handwerk erlernt? Unbedingt, sagt Nick James vom British Film Institute.
I think it's absolutely essential because I think he invented so many of the important filmmaking techniques.
Er hat so viele wichtige Filmtechniken erfunden, die heute nach wie vor verwendet werden, vor allem wenn es um die Spannung geht und in der Frage, wie man das, was in den Köpfen der Protagonisten vor sich geht, visuell umsetzen kann. Darin war er der absolute Meister.
He was the absolute master of these things.
Nick James meint, Hitchcocks Einfluss sei ungebrochen in Filmen und auch in Büchern, in denen psychologische Spannung die Handlung bestimmt, zum Beispiel in Girl on a Train. Hitchcocks Methoden zu studieren lohne sich, der Nachwuchs verpasse sonst was.
His ways of highlighting.
Seine Art, echte oder scheinbare Bedrohungen für die Hauptfigur zu zeigen, war immer viel cleverer und eleganter als bei allen anderen.
That much cleverer, that much more sophisticated than almost anybody else's.
Ab und an führt Nick James Filmfans auf Hitchcocks Spuren durch London. Neben dem früheren Wohnhaus und den ehemaligen Gainsborough Studios gibt es noch zwei andere wichtige Haltepunkte. Eine runde Skulptur in Form einer Filmrolle, Hitchcocks Reel genannt, und gleich um die Ecke eine riesige Skulptur seines Kopfes. Stets eine schöne Überraschung, meint Nick James.
Wann immer ich Leute daran vorbeiführe, sagen die, ach du meine Güte, weil die Skulptur so bizarr ist.
Tatsächlich erinnert das Antlitz mit seinen merkwürdig geschlitzten Augen eher an Mao Zedong, denn an Hitchcock. Macht nichts, sagt Filmkritiker Nick James. Wichtig sei, dass Alfred Hitchcock weiter seinen Platz in London habe.
Er ist ein Londoner Genie und er ist höchstwahrscheinlich der einflussreichste Filmemacher aller Zeiten.
Der einflussreichste Filmemacher aller Zeiten. Wahrscheinlich. Vor 120 Jahren ist Alfred Hitchcock in London geboren worden. Und das war's in der HR Infokultur. Sie finden die Sendung selbstverständlich auf hrinforadio.de und in der ARD Audio App. Mein Name ist Christian Sprenger.